D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallo. Entschlüsselt, wie Decoder.org russische Medien verständlich macht.
Besiegelt, wie deutsche Journalistenschulen sich gegen neue Konkurrenten absetzen wollen.
Verspielt, warum Medien den Hype um, Achtung, jetzt fällt das Wort auch hier, Pokémon mitmachen.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde, was mit Medien.
Die erste Meinung.
Die kommt in dieser Woche von Oliver Kalkofe. Wie viele andere in und außerhalb der Medienwelt trauert auch er um die in dieser Woche verstorbene Moderatorin Miriam Pilau. Dazu schrieb der TV-Entertainer und Comedian auf Facebook, Zitat: Und wieder ein Stich ins Herz, wieder ringe ich um Worte und wieder sitze ich vor der Tastatur, um irgendwie den unaussprechlichen Schock in Worte zu fassen. Mit nur 41 Jahren ist Miriam Pilau gestorben, ein wunderbar warmherziger Mensch, eine sehr liebe Kollegin und persönliche Freundin. Ich bin fassungslos und einfach unendlich traurig. Ich kann und will einfach nicht noch mehr solcher Nachrichten ertragen. Mach's gut, egal wo du jetzt bist. Wir vermissen dich.
Die zweite Meinung.
Die kommt heute von Daniel Fiene.
Krebs, du bist einfach ein Arschloch.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das entschlüsselnde Medienmagazin.
Heute da wollen wir euch ein junges Medienprojekt aus Deutschland vorstellen, das für Transparenz sorgen will. Den Kontext dazu liefert ein Zitat des russischen Dichters Tjutschew. Der hat mal gesagt, verstehen kann man Russland nicht, nur glauben kann man an das Land.
Und das Thema ist ja so aktuell. Auch diese Woche nach dem NATO-Gipfel gab es nämlich das NATO-Russland-Rat-Treffen in Brüssel. Die russischen Botschafter äußerten sich da zum Beispiel verärgert, dass mehrere tausend NATO-Soldaten nach Osteuropa verlegt werden sollen. Die einen sprechen von der einen Seite von der Gefahr aus dem Osten und die anderen sehen sich da eher dämonisiert, wenn man mal so, glaube ich, beide Extreme gegenüberstellt.
Seitdem Russland ja die ukrainische Halbinsel Krim vor 2 Jahren quasi einverleibt hat, da sind die Fronten zwischen der NATO und Moskau verhärtet. Der Westen empfindet das klar als Völkerrechtsbruch und bisher finden die Gespräche dazu zwischen Diplomaten statt. Das Ziel, sie sollen aber jetzt auch eben auf Militär- oder gar auch auf Ministerebene aufgenommen werden.
Ja, aber häufig ist es so, ich weiß nicht, wie es dir geht, Herr Pähler, dass es ja uns irgendwie fremd vorkommt, was da in Russland passiert. Journalisten und Wissenschaftler nehmen jetzt deswegen die Herausforderung an und wollen mit ihrer Webseite decoder.org genau das erreichen. Sie wollen Russland entschlüsseln.
Und wie klappt das? Das erfahren wir jetzt von Herausgeber Martin Kroos und Chefredakteurin Tamina Kutscher. Sie sind jetzt bei uns bei Was mit Medien. Guten Abend.
Hallo.
Hallo.
Herr Kroos, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, decoder.org ins Leben zu rufen?
Das war eigentlich so das Bedürfnis, hier Stimmen herzubekommen aus Russland, die ich die ganze Zeit im Ohr habe. Ich habe ja lange in Russland gelebt und ich denke praktisch, wenn wir jetzt auch solche Sachen hören, wie ihr gerade angesprochen habt dort, ich denke immer mit, was meine russischen Freunde, was mein russisches Umfeld über diese ganzen Ereignisse wohl sagen würde. Und diese Stimmen sollen hier auch in die Öffentlichkeit kommen.
Ja, als ich das gerade auch zum Beispiel so ein bisschen zusammengefasst habe, habe ich auch gedacht so, meine Güte, das ist jetzt wahrscheinlich alles auch eine sehr westliche Sicht, so wie ich das dargestellt habe, oder? Also die, auf russischer Seite würde es wahrscheinlich ganz anders klingen.
Je nachdem, wen man fragt. Es gibt eben auch in Russland den ganzen Chor von Stimmen, davon sprechen wir immer und es geht uns eben darum, bei Decoder diesen Chor von Stimmen, also ein ganzes Spektrum russischer Stimmen nach Europa zu bringen.
Was ist am Ende das große Ziel des Projekts?
Das Ziel ist schon eigentlich wieder Anfang. Es geht um diesen Austausch von Stimmen. Ne? Und wenn wir jetzt nochmal darauf zurückkommen, diese Blockkonfrontation, die wir gerade haben und die ihr auch beschrieben habt, was unser Traum wäre, das ist, dass wir mit dem Decoder da eine Ebene drüber gehen können. Dass wir also Inhalte bringen, die weder in den einen noch in den anderen Block hineingehören und wo sich Leute das anschauen können und danach erst ihre Meinungen bilden und dann vielleicht gar nicht so in diese Blöcke hineinrutschen.
Dann lassen Sie uns doch oder lassen Sie mal ein bisschen die Website mal näher angucken. Tamina Kutscher, vielleicht nochmal zur Erklärung. Wir haben das ja jetzt nicht vor Augen hier im Radio, aber es ist ja nicht so, dass decoder.org nur die russischen Medien übersetzt, sondern eben ja auch erklärt. Also was genau finde ich auf der Seite?
Genau. Also wir haben sehr schnell festgestellt, es war von Anfang an klar, dass man nicht einfach nur übersetzen kann, sondern man muss eben wirklich dekodieren. Und das heißt, wenn wir so Begriffe haben wie zum Beispiel Wahlen, ein Artikel zum Thema Wahlen, also im September stehen jetzt Duma-Wahlen an, da wird es auf decoder.org ein Dossier geben, Wahlendossier mit Förderung der Robert-Bosch-Stiftung zu den Wahlen in Russland. Aber das Wort Wahlen heißt eben im Russischen was anderes als hier. Also was bedeuten Wahlen, wenn das Ergebnis schon im Vornherein feststeht? Und das wird natürlich auch in Russland diskutiert. Es sind sowohl die Wähler selbst, die überlegen, macht es überhaupt Sinn, da hinzugehen oder nicht hinzugehen. Auch oppositionelle Parteien stellen sich die Frage, sollen wir uns da überhaupt aufstellen lassen für diese Wahlen und unterstützen wir damit am Ende nicht ein System, das wir eigentlich ablehnen? Oder im Gegenteil, geht es genau darum, sich jetzt einzumischen. Und solche Debatten bilden wir ab und erklären auch einzelne Begriffe oder Realia, die in solchen Artikeln vorkommen, nochmal in sogenannten Gnosen.
Was sind das?
Gnosen, das sind wissenschaftliche Artikel, also geschrieben von einer ganzen Reihe von europäischen Wissenschaftlern, die für uns arbeiten. Und die in diesen Artikeln werden einzelne Begriffe, die in Deutschland nicht geläufig sind, erklärt.
Ich bin ja ein großer Fan von Webseitenprojekten oder von neuen Medienangeboten, die ja so auf eigene Faust starten. Da steht jetzt kein großer Verlag, kein großes Medienhaus im Rücken. Vielleicht können wir erstmal so ein bisschen dieses Wir und das Uns füllen. Also wer ist das eigentlich? Wie groß ist das Team? Arbeitet es dezentral oder gibt es ein großes Redaktionsgebäude? Was steckt hinter Decoder.org so in der Kohlenstoffwelt?
Da steckt tatsächlich ein ganz kleines Team dahinter. Wir sind 6 Leute oder wenn ich jetzt mich mitzähle, sind wir 7 Leute. Und davon sind 4 in der Halbzeit. Tamina, die neben mir sitzt, ist richtig Vollzeit dabei. Also es ist wirklich eine Handvoll voll Enthusiasten auch. Und wir bringen ganz verschiedene Qualifikationen zusammen. Da sind Wissenschaftler dabei, Journalisten, eine Übersetzerin. Und wir bringen auch Nationalitäten zusammen, also Deutsche und Russische. Wir sprechen alle sehr gut Russisch. Wir haben auch einen Russen im Team und daher ist das so ein Mix. Zum Thema virtuell. Nein, wir haben schon ein kleines, bescheidenes Büro in Hamburg, wo auch eigentlich immer der größte Teil unseres Teams so zusammensitzt und an dem Projekt arbeitet. Aber viel läuft dann als doch virtuell, weil manche sind in Berlin, dann schalten wir mal in Skype da rein und so weiter.
Wenn man doch nochmal auf die Inhalte auch tatsächlich gucken, gibt es eigentlich auch etwas, was man auf, obwohl es zu der Stimmenvielfalt in Russland gehört, auf decoder.org trotzdem nicht findet, weil es, ich sag mal, vielleicht schon von vornherein dann doch, Achtung Klischee, als Propaganda zu entlarven ist?
Ja, also wir haben natürlich den Schwerpunkt erstmal der unabhängigen Medien. Das sind diejenigen, die sich vom Staat frei halten erstmal und die so einen Journalismus machen, wie wir den bei uns auch kennen, mit Recherche und investigativ und viel Diskurs. Was wir auf Decoder bestimmt nicht raufnehmen als Übersetzung, sind nationalistische Quellen, von denen gibt es in Russland sehr, sehr viele. Und alles, was so sehr in die Totalitarismus-Richtung hineingeht. Sowas findet man bei uns dann in der Presseschau. Also es gibt regelmäßig zu Themen, die gerade aktuell sind, einen Zusammenschnitt. In diesem Zusammenschnitt sind dann sowohl die unabhängigen Quellen drin, als auch die staatlichen Quellen oder eben auch so ein bisschen abseitige Meinungen.
Wie wird denn das ganze Projekt finanziert? Also steckt da irgendeine Russlandförderung dahinter, ein Parteifreund Putins, ein reicher Oligarch, der regierungskritisch berichten möchte? Was können Sie uns da erzählen?
Das ist tatsächlich einfach eine reine Privatinitiative. Und die kommt auch tatsächlich von mir, die Anschubfinanzierung. Wobei ich dieses mir immer in Klammern setze, denn da steht eine Familiengeschichte dahinter, weshalb ich das überhaupt machen kann. Aber wie gesagt. Und jetzt von dieser Finanzierung los, die wird nur eine gewisse Zeit brauchen, suchen wir und sind im Gespräch jetzt mit Stiftungen, mit Mäzenen, die auch an dem Thema interessiert sind. Und das ist eigentlich auch schon gut zugange. Tamina hat eben unser Wahlenprojekt erwähnt, was wir jetzt bald machen werden. Da haben wir jetzt schon eine Finanzierung von der Bosch-Stiftung dafür.
An dieser Stelle, da können wir auch noch mal einen Glückwunsch aussprechen und gratulieren zum Grimme Online Award, den Decoder.org gerade gewonnen hat. Daniel ist ja auch Mitglied der Jury, hatte aber, das sei an dieser Stelle mal als Transparenzhinweis gesagt, keinen Einfluss auf den Preis, weil er bei der Jury-Sitzung krank war. Also wir dürfen hier frei und objektiv weitersprechen. Und schauen wir doch mal in das Statement der Jury, ich zitiere das mal kurz, dort heißt es, kulturelle Unterschiede, gesellschaftliche Besonderheiten und politische Hintergründe werden fundiert erklärt, Widersprüche thematisiert, eine Einordnung der öffentlichen Meinung in Russland, die sonst so in Deutschland nicht stattfindet und weiter, weil Informationen und Meinungen zugänglich gemacht, aber niemals aufgedrängt werden, wird ihnen alles an die Hand gegeben, um sich ein eigenes Bild zu machen. Damit übernimmt decoder.org die urjournalistische Aufgabe, auch die andere Seite hörbar zu machen. Was hat denn im Team eigentlich für am meisten Freude bei dieser Auszeichnung und diesem Jurylob gesorgt?
Ja, einfach die Anerkennung für unsere Arbeit. Wir sind ja ein ganz junges Projekt, uns gibt es noch nicht lange. Und Martin hat es ja vorhin beschrieben, wir sind auch ein ganz international und interdisziplinär aufgestelltes Team. Und es ist natürlich super, wenn man merkt, das lohnt sich alles. All die Arbeit und die Mühe, die man reinsteckt und auch all die Energie und ja. Also das hat uns sehr gefreut.
Sagt Tamina Kutscher, sie ist die Chefredakteurin von decoder.org. Sie hat ihren Herausgeber Martin Groß mitgebracht. Die beiden bleiben noch bei uns hier heute Abend in einer Stunde. Was mit Medien?
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das entschlüsselnde Medienmagazin.
Russland entschlüsseln, das ist der Untertitel des Medienprojekts decoder.org, welches wir euch heute Abend vorstellen. Gerade gab es ja schon einen Blick hinter die Kulissen von Herausgeber Martin Groß und Chefredakteurin Tamina Kutscher. Die beiden sind jetzt weiter bei uns zu Gast.
Und wir wollen das uns natürlich nochmal genau anschauen. Von dem Grimme Online Award haben wir gerade ja schon gesprochen, aus dem Juryurteil zitiert, dass Decoder.org sich die kulturellen Unterschiede, gesellschaftlichen Besonderheiten und politischen Hintergründe annimmt. Ist dies auch das große Problem, warum uns hier in Deutschland viele Entscheidungen rund um Putin und wie das Volk reagiert eigentlich fremd vorkommen?
Ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt. Und es sind die Hintergründe, vor allen Dingen sind es die Details der Hintergründe. Wir haben so durch unsere wir sind ja lange entkoppelt gewesen von Russland, als es die Sowjetunion war. Und von daher ist so eine Informationslücke da, tatsächlich ein großes Loch. Wenn man sich das mal vergleicht mit dem, was wir über die USA wissen oder wie wir den Ereignissen in den USA folgen, dann ist das eine Selbstverständlichkeit, dass man bestens informiert ist. Bei Russland ist es überhaupt nicht der Fall.
Vielleicht ist das direkt die Überleitung zu meiner nächsten Frage. Wie zufrieden sind Sie denn eigentlich mit der Russland-Berichterstattung deutscher Medien? Und wenn nicht zufrieden, was stört Sie oder beziehungsweise was wünschen Sie sich?
Also gerade was jetzt die Ukraine-Krise anging oder so, hat man ja gemerkt, ganz am Anfang gab es ein großes Defizit. Also es gab einfach viel zu wenig Korrespondenten vor Ort. Viele große Zeitungen wie das Handelsblatt oder die Zeit hatten sogar ihr Moskau-Büro geschlossen in der Ukraine. Also in Kiew war überhaupt niemand. Und ich denke, das ist ein Defizit, das aber auch viele Korrespondenten schnell aufgeholt haben. Und es kommt einfach ganz stark darauf an, auf welches Medium man guckt. Man muss dann schon sehr differenzieren. Also es gibt Probleme in der Struktur der deutschen Auslandsberichterstattung. Wenig Geld, wenig Zeit, wenig Platz. Und aber jetzt so ein generelles Bashing würde ich auf gar keinen Fall vornehmen.
Ich fand das gerade interessant, wie beschrieben wurde, halt, dass es eine Entkopplung gab, dass man da vieles einfach nicht mitbekommen hatte. Ist das der Grund, warum die Berichterstattung heute so ist, wie sie ist, oder Sparmaßnahmen? Oder gibt es da auch vielleicht andere Gründe?
Ich denke schon, das ist tatsächlich ein Erbe von dieser Zeit, wo uns viel, sage ich mal, durch die Lappen gegangen ist an Informationen. Das merkt man dann auch, wenn man selber in Russland lebt, dass das Bild, mit dem man dorthin kommt, überhaupt nicht zusammenstimmt mit dem, womit man tagtäglich zu tun hat.
Haben Sie da so ein Beispiel?
Ja, die Beispiele, die gehen mit den ganzen Kleinigkeiten los. Das erste Mal auf dem Roten Platz zu stehen, ich bin noch in einer Zeit aufgewachsen, die fast noch als Kalter Krieg gelten kann. Und da standen die vermummten Korrespondenten mit ihrem Mikro in der Hand und mit eiserner Miene wurden von Atomraketen auf dem Bildschirm erzählt. Und dann kommt man da zum Beispiel im Sommer hin. Und die Leute laufen da fröhlich herum. Das ist natürlich eigentlich eine Selbstverständlichkeit in jedem Land. Aber einfach sowas zu sehen, damit konfrontiert zu sein, das hilft einem schon mal, so Vorurteile über Bord zu werfen.
Wenn wir jetzt nochmal die Perspektive drehen, wie sieht denn eigentlich das auf russischer Seite aus? Wie wird da eigentlich über Deutschland oder vielleicht auch weitergefasst über Europa berichtet?
Das ist, also ich kann das vielleicht so als Anekdote beantworten. Im März letzten Jahres waren wir in Moskau, in Petersburg und haben mit den Redaktionen gesprochen, die mit uns jetzt zusammenarbeiten. Und was uns da immer wieder entgegen oder angetragen wurde, war, ist ein tolles Projekt, was ihr da plant, aber macht das doch bitte auch umgekehrt. Dekodiert doch bitte für uns auch Europa. Denn wir verstehen Europa oder viele Leute verstehen es viel zu einfach. Es ist ein Land, wo Milch und Honig fließen, alles funktioniert. Siemens, Eisenbahn und so weiter. Da muss man auch mal in die Details gucken.
Zum Glück haben Sie nicht auf die Flughafeneröffnung geschaut. Aber das ist ja schon mal ein konkreter Arbeitsauftrag. Das finde ich ziemlich interessant so zu hören, was da für Feedback bekommt. Aber vielleicht gibt es ja auch so Anregungen, die von Ihrer Seite kommen, von beiden, was einzelne Journalisten tun können, um ihre Berichterstattung über Russland besser zu machen oder wenn man auch sich tagtäglich damit auseinandersetzt. Es geht ja nicht nur darum, dass man jetzt immer so große politische Analysen macht, aber auch zum Beispiel, wenn man ganz einfach Nachrichten präsentiert. Da hilft es ja auch, wenn man sich vielleicht so ein bisschen von dem, was man immer so sagt, mal löst und darüber Gedanken macht. Gibt es da vielleicht so ein paar konkrete Tipps?
Puh, also was ich den Redakteuren, die jetzt hier in Deutschland sitzen, raten würde, ist, hört auf eure Korrespondenten vor Ort. Also es ist wirklich ein großer Vorteil, wenn man mit Korrespondenten zusammenarbeitet, die vor Ort sind, die die Sprache sprechen und die einfach einen ganz anderen Einblick in dieses Land haben, als natürlich jetzt ein Redakteur, der hier am Schreibtisch sitzt zum Beispiel. Das ist sicher ein Ratschlag. Sprecht mit den Leuten vor Ort, sprecht mit Kollegen und ja, und informiert euch natürlich, also zum Beispiel auf decoder.org.
Die Leute, die das jetzt schon machen, melden die sich eigentlich auch und feedbacken? Also kommt da viel positive Resonanz? Jetzt mal außer des Grimme Online Awards, den wir ja schon genannt haben.
Das ist tatsächlich eine Sache, die uns unheimlich freut. Wir kriegen viele kleine E-Mails, wo einfach ein Zweizeiler drin steht. Schön, dass es euch gibt, sowas hat lange gefehlt. Oder ich habe mal Russisch gelernt, lese aber inzwischen nur noch sehr langsam. Bei euch kann ich wieder in die Materie eintauchen. Das ist eigentlich das tollste Feedback, was wir immer kriegen.
Schaffen Sie es denn auch tatsächlich, die Zielgruppe zu erreichen, die Sie erreichen? Oder sind das dann doch am Ende Leute, die sich eh dann doch schon ein bisschen mit Russland beschäftigen?
Das sind zu Beginn vor allen Dingen wirklich Leute gewesen, die schon dieses Interesse hatten. Aber wir sehen ja auch an den Mails, die uns erreichen, und an den Statistiken, das weitet sich aus. Und tatsächlich kommen immer mehr Neugierige darauf. Und da wollen wir auch weiterhin, dass jeder, der irgendwie selbst privat einen Bezug hat, der vielleicht mal hinfährt, um jemanden zu besuchen, Reisebüro, Reise macht und trotzdem ein bisschen Hintergrund haben will, die können bei uns auch wirklich ganz praktische Informationen finden. Jetzt nicht Reiseinformationen, aber wie man das Land besser versteht.
Gibt es denn sonst noch Pläne schon für die Zukunft? Wie soll es weitergehen?
Ja, wir gucken so auf die nahe Zukunft und haben da einen Plan, dass wir Multimedia-Formate hineinbringen wollen auf das Portal. Also auch mal einen russischen Videofilm oder auch eine russische Nachrichtensendung aus den unabhängigen Fernsehnachrichten finden. Das heißt, da muss man sagen, das ist Internetfernsehen, das Unabhängige. Das wäre so das nächste große Ziel.
Vielen Dank für den Besuch und für den Einblick hinter die Kulissen von decoder.org. Bei uns zu Gast waren heute Abend Martin Kroos, er ist der Herausgeber, und Tamina Kutscher, sie ist die Chefredakteurin. Und wir sagen danke fürs Vorbeischauen.
Danke auch.
Danke nach Köln.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das qualitative Medienmagazin. Die Axel Springer Akademie ist dabei, aber auch die Burda Journalistenschule, die Deutsche Journalistenschule, die Evangelische Journalistenschule, die Elektronische Medienschule EMS, die Henry-Nannen-Schule, die Katholische Schule IFP.
Ja, und Daniel ist schon ganz aus dem Atem, dann mache ich mal weiter. Auch dabei die Journalistenakademie der Konrad-Adenauer-Stiftung, die Kölner Journalistenschule und die Medienakademie Ruhr. Die RTL-Journalistenschule wollen wir nicht vergessen. Und wenn ihr mal was mit Medien machen wollt, dann dürfte das jetzt für euch wichtig sein.
Denn diese Journalistenschulen haben eine Charta verabschiedet, eine Qualitätscharta der deutschen Journalistenschulen. Klingt wichtig erstmal.
Ja, ich lese dazu auch mal etwas vor, was auch wichtig klingt, stammt aus der Pressemitteilung der Offiziellen dazu. Zitat: Deutsche Journalistenschulen haben sich im Mai 2016 erstmals in der Mediengeschichte der Bundesrepublik in einer Qualitätscharta auf gemeinsame und verbindliche Ausbildungsstandards geeinigt. Sie sind davon überzeugt, glaubwürdiger Qualitätsjournalismus nur auf der Grundlage einer exzellenten Ausbildung möglich ist. Gebraucht werden zeitgemäß und gut ausgebildete Journalistinnen und Journalisten mit Haltung. Soweit der Eigenwerbeblock erstmal.
Tja, doch was steckt dahinter? Das klären wir jetzt mit Oskar Tiefenthal. Er ist Leiter der Evangelischen Journalistenschule in Berlin. Es ist einer der Mitinitiatoren dieser Charta und er ist jetzt live bei D-Radio Wissen. Schönen guten Abend, Herr Tiefenthal.
Guten Abend.
Warum haben Sie und Ihre Kollegen gesagt, wir müssen Qualitätsstandards für die Journalismusausbildung etablieren?
Weil es keine Qualitätsstandards gibt. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen zumindest mal einen Anfang setzen, was unsere Schulen betrifft. Der Markt für junge Leute, die in unserem Beruf wollen, ist zunehmend unübersichtlicher geworden in den letzten Jahren. Und wir wollten einfach mal ein paar Flöcke einschlagen, um Orientierung zu bieten.
Unübersichtlicher heißt irgendwie neue Player, neue Anbieter, neue Konkurrenz ist hinzugekommen, von der Sie sich abgrenzen wollen?
Naja, abgrenzen ist ein hartes Wort, aber in der Tat sind wir nicht der Meinung, dass alles das, was angeboten wird, auch wirklich gut ist. Und wir glauben schon, dass es eine Verpflichtung gibt, Leute, die tatsächlich in unseren Beruf rein wollen, optimal und vernünftig vorzubereiten. Und ob das tatsächlich notwendig ist, dass jede Fachhochschule im Bayerischen Wald oder sonst wo irgendwas mit Medien macht, das wage ich zu bezweifeln.
Dann lassen Sie uns doch jetzt mal in die Charta tatsächlich reinschauen. Was sind so die wichtigsten Punkte, auf die Sie sich geeinigt haben?
Wir haben uns darauf geeinigt, dass alle Schulen in Vollzeit ausbilden, dass das also kein Freizeitjob ist. Wir haben uns darauf geeinigt, dass eine Ausbildung mindestens 16 Monate dauern sollte. Wir haben uns darauf geeinigt, dass die Ausbildungen grundsätzlich multimedial angelegt werden. Also es werden nicht nur Printleute ausgebildet, sondern oder online aus oder Hörfunkleute ausgebildet, sondern es sollen in mindestens 3 der 5 Bereiche Print, Audio, Online, Video oder Social Media ausgebildet werden. Und dann soll der Anteil der Praxisstationen mindestens 1/4 der gesamten Ausbildungszeit betragen. Außerdem wollen wir so transparent wie möglich arbeiten. Wir wollen schon die Inhalte der Ausbildung auf unseren jeweiligen Webseiten veröffentlichen. Wir wollen genau beziffern, wie wir ausgestattet sind, welche Lehr- und Arbeitsräume wir haben, wie professionell wir ausgestattet sind, welche Technik die zukünftigen Teilnehmer unserer Kurse erwarten, wie unser Qualitätsmanagement aussieht, wie systematisch Feedbacks bei uns stattfinden und so weiter.
Ich kann mir vorstellen, wenn man mit so vielen Journalistenschulen da so an einem Tisch sitzt und so ein Dokument ausarbeitet, was waren so besonders knifflige Punkte, wo Sie sich vielleicht nicht direkt einig waren?
Naja, knifflige Punkte, es ist natürlich so, wir sind alle unterschiedlich. Wir haben alle sehr unterschiedliche Konzepte und unterschiedliche Traditionen. Und es ist natürlich zunächst mal schwierig, überhaupt einen Konsens zu finden und zu sagen, so wo liegen denn unsere gemeinsamen Interessen? Und das musste zunächst mal überhaupt definiert werden. Wie kommen wir hier auf einen Nenner? Und wir natürlich sind die Standards, die wir setzen, zunächst mal Mindeststandards, und wir haben uns insofern mit einem Kunstgriff beholfen. Wir haben gesagt, okay, wir machen eine zweispaltige Charta. Auf der einen Seite schreiben wir die Mindeststandards auf die wir uns alle problemlos einigen können, und auf der anderen Seite kann jede Schule für sich präzisieren, wie es konkret bei ihnen aussieht. Also man kann natürlich im Positiven von diesen Mindeststandards abweichen, und das tun im Grunde fast alle Schulen.
Wir haben uns im Netz auch mal ein paar Kommentare zu Ihrer Charta angesehen, und einer...
Oh je.
Aber zumindest einer der Punkte, der so ein bisschen kritisch diskutiert wird, ist ja schon auch so der Umgang und das Verhältnis in der Charta auch von Video und Fernsehen. Die Aussage der Kritiker ist ja da eher so, Video und Fernsehen sind eigentlich doch zwei grundverschiedene Sachen und werden dann möglicherweise durch die Darstellung oder wie es in der Charta verarbeitet ist, vermischt. Ist das ein Kritikpunkt, auf den Sie was entgegnen wollen und können?
Nein, also jede Schule hat da ihre eigenen Konzepte, wie das gemacht wird. Fast alle haben VJ-Journalismus im Angebot, fast alle machen aber auch klassisches Fernsehen. Also und die Art und Weise, wie sie es machen, macht jeder schon etwas anders, und die Schwerpunkte werden auch anders gesetzt. Also das ist schwer zu verallgemeinern.
Und eine Sache wurde vermisst, und da fand ich mal interessant zu hören, ob das bewusst zur Diskussion stand oder vielleicht auch nicht. Nämlich die Anmerkung war, es wird vermisst, wie freie Journalisten ihre Themen richtig anbieten oder verkaufen können. So nach dem Motto, es wird nur für die Festanstellung ausgebildet, obwohl die Lebensrealität vieler Journalisten ja anders aussieht.
Nee, das ist überhaupt nicht so. Also jede Schule, die mir bekannt ist, bietet natürlich auch Vorbereitungskurse an für die Arbeit als Freier. Also das gläserne Büro, wie organisiere ich meine Steuern, wie mache ich das mit der Buchführung? Also ich glaube, dass keine Journalistenschule heute noch klassisch wie vor 20, 25 Jahren davon ausgeht, dass die Leute, die ausgebildet werden, alle in festen Jobs landen. Das ist nicht so.
Was ist denn Ihr Wunsch eigentlich für die Charta? Sollen da noch weitere Journalistenschulen dazukommen?
Ja, die Karte ist grundsätzlich offen und wir würden uns freuen, wenn noch weitere dazu kommen, sofern sie diese Mindeststandards erfüllen. Wir wollten einfach auch mal sagen, okay, wir definieren jetzt, was wir für eine gute Ausbildung halten. Und wenn andere das auch so sehen, dann sind sie uns herzlich willkommen.
Das heißt also, die von Ihnen vorhin angesprochene kleine Fachhochschule aus Oberbayern hat noch Chancen, in Ihren Club aufgenommen zu werden?
Na, selbstverständlich, ja. Wenn sie denn die Kriterien erfüllt, dann ist uns auch die kleine Fachhochschule in Oberbayern willkommen.
Sagt Oskar Tiefenthal, er ist Leiter der Evangelischen Journalistenschule in Berlin und hat die neue Qualitätscharta der deutschen Journalistenschulen vorgestellt. Hierbei Was mit Medien.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien.
Oh, ich bin so aufgeregt.
Das hypende Medienmagazin. Warum bist du aufgeregt, Herr Peller?
Ach, es ist alles so anstrengend zurzeit und so aufregend. Ich finde, weißt du, können wir über das eine Thema reden?
Okay, wie viele Pokémon hast du schon gefangen?
Nicht so viele. Ich habe es eigentlich nur draufgeladen. Warte, ich zähle kurz, ich glaube 4.
Was? So viel schon?
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob das viel ist oder wenig.
Das ist, glaube ich, wenig. Ich bin erst Level 2. Aber ich habe mich dafür nicht von meinem Sofa wegbewegt. Das will ich dazu sagen.
Herr Peller ist so fasziniert von dem Spiel, dass er eben hier die ganzen Fragen alle da nur so mit halber Aufmerksamkeit gestellt hat. Das ist euch bestimmt aufgefallen. Und er auch gar nicht gemerkt hat, dass wir Besuch haben doch hier heute bei uns im Studio bei Was mit Medien.
Nee, merke ich immer noch nicht.
Darf ich sie dir vorstellen, Herr Peller?
Gerne, bitte doch.
Unsere Gäste, Studenten von der Heinrich-Heine-Uni in Düsseldorf. Herzlich willkommen hier im D-Radio-Wissen-Studio. Schön, dass ihr da seid. Hallo.
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 Huch, so viele gleich.
Ja, sie studieren nämlich Was mit Medien, sind hier mit ihrem Kurs Medienwandel und seine Folgen eine Spurensuche. Und da waren sie heute hier bei uns.
Schön. Was findet man denn für Spuren hier beim Deutschlandfunk?
Oh, muss man vielleicht kurz erklären, ja. Wir sitzen ja hier mit der Radio Wissen im Funkhaus in Köln vom Deutschlandfunk und ich habe da gerade eine Führung mitgemacht und Herr Peller und ich hatten bisher, wir dürfen ja nur hier ins Studio quasi in die Galerie und ein bisschen
hochgehen, arbeiten, rausgehen. Ja? Vielleicht noch Kantine.
Manchmal, aber die hat um diese Uhrzeit dann auch schon wieder geschlossen, also haben wir auch nicht so viel. Was habt ihr gesehen? Was gibt's hier eigentlich bei uns, was wir vielleicht nochmal entdecken sollten?
Ja, also ich finde, es sind große Schätze hier versteckt. Oh. Erstmal ist es ein riesiges Gebäude. Pokémon habe ich noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist kein gutes GPS-Signal hier unten. Aber man hat wirklich sehr, sehr teure Gegenstände, wie wir heute erfahren durften. Zum Beispiel Pianos oder Klaviere für insgesamt 1,2 Millionen Euro, die einfach mal hier so rumstehen.
Wo stehen die denn rum?
Ja, ich weiß jetzt nicht genau mehr, wie der Saal
hieß. Das ist aber ein Konzertsaal.
Ja, genau, das ist der Konzertsaal. Ja, das fand ich schon mal sehr, sehr beeindruckend.
Da machen wir immer Stimmtraining, bevor wir in die Sendung gehen, Daniel.
Das stimmt doch, ich war da noch nie drin.
Nein, ich auch nicht.
Krass, interessant. Was ist euch noch so aufgefallen? Ansonsten wahrscheinlich so viele Büros im Charme der Barmer Ersatzkasse, oder?
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass man kaum Leute sieht irgendwie. Also man läuft durch viele Gänge.
Das ist ja Radio.
Ja, eigentlich schon. Eigentlich sollte es belebt sein und viele Leute irgendwie da zu finden sein. Aber man sieht so wenige. Die sitzen alle wahrscheinlich an ihren Schreibtischen oder machen gerade was für die Sendung fertig, dass man sie gar nicht mehr so sieht und es gar nicht so nach vielen Leuten aussieht.
Also ich stelle mir immer vor, das ist Raumschiff Enterprise, wenn ich da durchgehe. Das hat auch, also nicht ganz so stylisch, aber...
So gehen wir immer auf und zu. Das ist der Sound, der dann eingespielt wird. Wenn ihr euch mit Medienwandel beschäftigt, ihr guckt euch ja verschiedenste Redaktionen an, sprecht da viel auch im Kurs drüber oder so. Was glaubt ihr ist die größte Herausforderung für die Medienbranche?
Ja, sich neu aufzustellen, also neue Instrumentarien zu finden, Snapchat zu benutzen, so wie ihr das ja hier ganz cool macht. Ihr macht das ja sowieso ganz cool, dass ihr auch mit Internet arbeitet und so. Und ich glaube, dass es auch teilweise noch für viele Redaktionen so ist, dass sie damit noch nicht so ganz gut umgehen können, dass sie es zwar versuchen, aber da noch nicht so ganz die Experience haben.
Sie hat Snapchat gesagt. Wollen wir es rausholen, Herr Peller?
Ja, mach mal bitte.
Mir ist gerade aufgefallen.
Also, ich bin schon wieder aufgeregt.
Müssen wir einmal hier kurz in die Runde fragen. Wir haben letzte Woche hier in Was mit Medien mal gesagt, so, wir wollen mal Snapchat besser einbinden und Feedback von euch draußen als Zuhörer reinholen über Snapchat. Haben wir auch gemacht. Mal gucken, wie das Experiment so geklappt hat. Also könnt ihr gleich mal Feedback geben. Spielt ihr Pokémon? Seid ihr im Pokémon-Fieber?
Ja, also ich wurde eher so dazu genötigt. Eigentlich jeder in meinem Kommilitonenkreis hat mittlerweile diese App runtergeladen, seitdem es jetzt offiziell verfügbar ist hier in Europa. Und ich musste es mir angucken und ich habe auch ehrlich gesagt feststellen müssen, dass wenn man über den Campus läuft, einfach jeder mit seinem Handy rumläuft und jeder diese Spots absucht, wo man dann seine Awards kriegen kann.
Ich habe auf Facebook nur gelesen, dass einige Schüler schon berichtet haben, dass sie, Eltern berichtet haben, dass ihre Kinder freiwillig zur Schule zu Fuß gehen wollen, eine halbe Stunde eher aufstehen, damit sie dann irgendwie Punkte oder Geld sammeln oder weiß ich nicht.
Pokebälle. Und andere Items, die man dann im Kampf verwenden kann.
Ah. Dafür, dass es dir nur aufgenötigt wurde, kennst du dich aber doch schon ganz schön gut aus.
Ja, also...
Anders als euer Dozent, der hat es, glaube ich, nur draufgeladen.
Ja, also ich wurde ja dazu genötigt, deswegen musste ich mich natürlich auch ein bisschen mit beschäftigen, weil... Ne, Gehört ja dazu.
So, und jetzt, Herr Peller wollte unbedingt das Thema Pokémon in der Sendung haben, aber da hatten wir ein Problem.
Ja, wir hatten eigentlich gar keinen ernstzunehmenden Bezug. Als Medienmagazin muss man sich ja wirklich die Frage stellen bei jedem Thema, gibt es eine Relevanz, dass man es in einem Medienmagazin thematisiert? Und es gibt eigentlich diese Relevanz nicht. Aber ich wollte es trotzdem haben.
Und was vermutet ihr, was macht man, wenn man irgendwie die Relevanz künstlich herstellen muss?
Eine Umfrage.
Richtig! Und was haben wir gemacht? Eine Umfrage. Ich habe euch auf Snapchat heute gefragt, auf meinem Snapchat-Account, was ihr denn vom Medienhype meint. Und das war erstmal ganz interessant. Ihr habt mir tatsächlich Snaps geschickt und ich würde sagen, wir hören uns jetzt mal die Snaps von euch an, was ihr vom Medienhype meint. Gut, schlecht, zu viel, zu wenig oder am Ende dann doch nur PR?
Na, ich denke, dass man vom PR nicht wirklich sprechen kann, denn der Hype war ja zuerst da und dann haben die Medien berichtet.
Hallo, Herr Fiene. Ich finde, der Hype um Pokémon Go ist gar nicht das Problem. Das Problem sind die Leute, die es spielen. Und zwar sind sie einfach unglaublich rücksichtslos. Sei das im Privaten, man geht irgendwo hin und die Leute gucken ständig auf ihr Telefon, um Pokémon zu fangen. Oder im Öffentlichen, wo sie im Weg stehen.
Ich meine, wo man auch hingeht, die Leute unterhalten sich eben über das Thema. Und deswegen berichten muss man natürlich, aber natürlich neutral und auch kritisch.
Ich denke, dass Pokémon Go jetzt gerade so durch die Decke geht, weil es A schon bekannt ist und B das erste Spiel ist, was Virtual Reality anbietet.
Hi, ich habe keine direkte Werbung von Pokémon gesehen, aber vielleicht funktionieren unsere Medien einfach anders als vor 5 Jahren. Keine direkte Werbung, alles ist Werbung.
Ja, also das Ding ist, ich glaube, das ist ein bisschen zu viel gehypt jetzt gerade von den ganzen Leuten, die es früher nicht gespielt haben, aber ich persönlich feiere das ja schon seit früher.
Sie feiert das seit früher? Gibt es doch erst seit gestern in Deutschland, vorgestern offiziell? Oder meint sie das von 1996?
Das, ja, ich glaube
Ur-Pokémon.
Schon. Das Ur-Pokémon.
Wow. Herr Peller, wie hat dir unsere erste Snapchat-Umfrage hier live bei die Radiowissen gefallen?
Die fand ich sehr hip, muss ich sagen. Schön. Das machen wir jetzt öfter.
Interessant, oder? Und das Interessante ist, wenn man jetzt so die Snaps im Radio spielt, wir sehen ja hier noch die Gesichter dazu. Und das ist interessant, dann euch auch noch zu sehen. Also so bei klassischem Call-In oder wenn man Facebook-Kommentare vorliest, ist das ja irgendwie gar nicht so der Fall. Und ich muss sagen, ihr seht echt ganz schön gut aus. Herr Peller.
Meinst du mich?
Nein, die ist unsere Snapper.
Ja, auf jeden Fall.
Auch für dich gilt zum Glück, ist es nur Radio.
Ja, vielen Dank.
Ja. Aber ist so ein bisschen grundsätzlich die Frage, und da wird, also zum Beispiel haben wir gestern uns in der Redaktion eine Frage gestellt, okay, dass es jetzt in Deutschland verfügbar ist, wie groß soll man das melden? Es gibt ja auf jeden Fall ein großes Interesse. Also macht man das oder nicht? Oder weil es ist ja eigentlich PR. Oder ist es dadurch, dass es legitimiert, weil das Interesse groß ist? Wie empfindet ihr das? Wie würdet ihr das sagen? Wo ist da die Grenze für Medien?
Naja, also ich finde zumindest eigentlich eher, dass es eine Berichterstattung über das Phänomen ist, was ja momentan bereits schon existiert. Nicht direkt, dass es um die App geht, dass man die halt nach vorne pushen will. Aber es ist ja eigentlich was ziemlich Gutes. Man übt sich sozusagen in sozialer Kompetenz oder man findet Ansatzpunkte, um mit anderen Leuten dann nachher noch zu interagieren vielleicht. Und deswegen finde ich es eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn man darauf aufmerksam macht, dass man die Leute einfach mal vor die Tür holt.
Es gibt ja auch eine differenzierte Sichtweise auf das ganze Phänomen. Es gibt ja jetzt auch schon viel Kritik, dass man die Leute irgendwie in Fallen lockt, um sie dann auszurauben oder ähnliches. Und ich denke, dass deswegen eine differenzierte Sichtweise auch zu sehen ist in der Medienberichterstattung.
Ich habe da noch einen schönen Tweet heute zu gesehen. Ich versuche mal, ihn zu finden. Jack Marshall hat getwittert: Is Pokémon Go in talks with major publishers about hosting their content yet? Das fand ich dann doch irgendwie sehr schön, dann nochmal zu lesen. Danke, dass ihr uns hier heute besucht, hier bei Was mit Medien. Studenten von der Heinrich-Heine-Uni, die sich mit Medienwandel beschäftigen. Und ich wünsche euch noch viel Spaß hier.
Danke.
Tschüss.
Die Radio Wissen.
Haben wir eigentlich noch Zeit für so ein bisschen Ausklang oder sind wir schon zu sehr überlastet?
Nee, wir haben heute endlich mal wirklich die Möglichkeit, den Schreibtisch hier sauber zu hinterlassen.
Warte kurz, ich muss den Pokémon im Studio fangen.
Oh nein, Herr Peller.
Doch, ja, geil. Aber ich habe den schon, dieser komische Vogel, dreimal. Naja, weiter geht's. So,
wir haben Post über Facebook bekommen, über unsere Facebook-Seite. Was mit Medien hat ja auch eine schöne Facebook-Seite, könnt ihr finden auf Facebook. Und da hat uns der Robin heute geschrieben und ich fand, das war eine so interessante Anfrage. Magst du die mal kurz
vorlesen?
Das
mache ich doch gerne. Robin schreibt uns also über Facebook: dieses Facebook. Hey, vielleicht bekommt ihr ab und dann solche Post, aber ich würde euch nicht schreiben, wenn es nicht so wichtig wäre. Ich verfasse gerade meine Masterarbeit an der Universität Leipzig und es geht um Arbeitsbelastung von Journalisten und ich vergleiche öffentlich-rechtlichen und privaten Hörfunk. Die Interviews mit den öffentlich-rechtlichen Sendern, die habe ich schon geführt. Seit Wochen versuche ich vergebens, das letzte Interview mit einem CVD eines Privatsenders zu führen. Ich bekomme nur Absagen, weil, in Klammern, Achtung bitter, die Arbeitsbelastung zu hoch ist. Ich habe inzwischen bei 20 Sendern angerufen, sogar schon eine Zusage bekommen, aber wegen Krankheit der Mutter wurde diese wieder zurückgenommen. Meine privaten Kontakte durch Praktika und Medienfreunde habe ich bereits ausgeschöpft. Das Interview dauert nur 45 Minuten und ich kann es jederzeit führen. Nachts, morgens und auch sonntags. Vielleicht kennt ihr jemanden, der in Frage kommt. Das Ganze wird selbstverständlich anonymisiert. Vielleicht könnt ihr ja meine Ergebnisse für eure Sendung brauchen. Ich stehe euch gern als Gesprächspartner zur Verfügung. Ihr würdet mir sowas von helfen. Vielen Dank und sonnigen Gruß. Robin, in Klammern, bald Kollege beim WDR. Das ist vielleicht aber auch der Grund, warum keiner im Öffentlich-Rechtlichen im Privat mit ihm sprechen will.
Vielleicht wissen die das nicht, aber macht aber ja nichts, dass er zum WDR geht. Wir helfen trotzdem. Und zwar das Interessante eigentlich hier ist, was fand ich gut, ob wir irgendjemanden kennen. Wir kennen nicht irgendjemand. Wir kennen euch. Wenn ihr im Privatfunk unterwegs seid, gute Kontakte zum CVD seid oder vielleicht kann man auch eine adäquate ähnliche Stelle nehmen, der halt im Orga-Bereich ist, um ein bisschen was zur Arbeitslast zu sagen. Oder wenn ihr selbst seit 50 Jahren Reporter seid oder so und irgendwie meint so, ja, da muss man mal drüber reden. Helft dem Robin und wir stellen gerne den Kontakt her.
Was muss man tun?
Ja, wie kann man jetzt uns am besten kontaktieren?
Zum Beispiel über Facebook?
Über unsere Facebook-Seite kann man uns schreiben, einfach eine Nachricht schreiben. Oder ich sage jetzt mal einfach, haben wir eine E-Mail-Adresse?
Bestimmt.
Sollen wir deine private nehmen?
Ja, gerne.
herrpaehler@wasmitmedien.de. Das kommt da auf jeden Fall auch an. Da stellen wir dann auch gerne den Kontakt her.
Toll. Ich überlege auch nochmal, ob ich wen kenne.
Das ist ja mit der Arbeitslast, das ist aber auch bitter, ne? Also wenn du
wirklich... Ich glaube sogar, dass das klingt jetzt natürlich ein bisschen pointiert, aber ich glaube schon, dass das ein Problem ist.
Ja.
Weil da einfach mehr, also man sieht das ja, die Redaktionen sind auch einfach kleiner, glaube ich.
Kommt drauf an, aber ich meine, er hat 20 angefragt und allein in Nordrhein-Westfalen gibt es ja über 40 Privatradios. Ja. Da ist noch Luft nach oben, sage ich mal.
Vielleicht hat er die auch noch nicht gefragt, weil natürlich, er ist aus Leipzig, vielleicht hat er die in NRW noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Da gibt es ja.
Aber der Robin ist klug.
Das glaube ich auch.
Und wir wünschen dir viel Erfolg bei der Masterarbeit. Wir stellen gerne Kontakte her und freuen uns dann auch schon, vielleicht auch schon nächste Woche Vollzug melden zu können.
Mhm.
Und auf die nächste Woche freue ich mich auch. Herr Pedder, was machen wir da?
Ja, wir googeln.
Die Suche hat ein Ende. Ach. Alles, was ihr über Google und die Medien wissen müsst, dann nächste Woche, weil Google kommt zu uns zu Besuch.
Das ist doch mal was.
Ich freue mich.
Haben wir auch nicht so oft gehabt.
Ich glaube, Google war noch nie bei uns, ne?
Nein, noch nie.
War Facebook schon mal da? Auch nicht, ne?
Nicht persönlich.
Das ändern wir jetzt. Nächste Woche Google und wenn ihr Fragen zu Medien und Google habt, dann werden wir das auch beantworten. Passenden Snap. Was machen wir wieder mit der Snapchat-Umfrage,
ja,
ne?
Das machen wir wieder so.
Dann könnt ihr
das ist sehr schön.
Wenn ihr dann morgens auf meinem Snapchat-Account guckt, Daniel Finus, der Nutzername, dann könnt ihr da auch antworten. Das ist cool. Große Freude, Herr Pedder.
Mhm.
Bis zur nächsten Woche. Wünschen wir euch eine
mediale Zeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.